Was Sie jetzt gerade aktuell erleben, ist die größte Steuerabzocke aller Zeiten. Also ich würde sagen, die größte Steuerabzocke nach dem Krieg. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Wenn Sie mal in ein Ökonomielehrbuch reingucken, werden Sie dort wahrscheinlich lesen, dass Staatsschulden heute zu höheren Steuern in der Zukunft führen werden. Das ist das, was wir gerade erleben. Also wir erleben jetzt gerade die Folge von Staatsverschuldung aus der Vergangenheit und der Gegenwart natürlich, muss man sagen. Das erleben wir gerade. Aber Sie erleben noch was anderes. Sie erleben nämlich, wie diese Steuererhöhungen aussehen. Sie sehen nämlich so aus, dass die Regierung das Wort Steuererhöhung überhaupt nicht in den Mund zu nehmen braucht. Oder haben Sie irgendwas von Steuererhöhungen gehört? Sie haben wahrscheinlich nichts von Steuererhöhungen gehört, weil es die Regierung im Augenblick schafft, lauter Dinge darzustellen, die so aussehen, als wären es gar keine, die irgendwelche anderen Namen geben und dann am Ende plötzlich, wenn Sie auf Ihre Gehaltsabrechnung drauf gucken, Ihnen exorbitante Summen mehr abnehmen. Und es ist bei bestimmten Konstellationen ist das so, dass Sie da auch mal eine Erhöhung Ihrer Einkommensteuer von 30% haben können. Sage ich Ihnen später noch ein bisschen was dazu, wie Sie das auch für sich selber genauer rauskriegen können, ob das auf Sie zutrifft. Also ich erkläre Ihnen deshalb hier mal die wichtigsten Steuererhöhungspläne der SPD. Also was haben wir da Schönes auf der Liste? Wir haben ganz oben auf der Liste, dass das Ehegattensplitting abgeschafft werden soll. Das Gemeine ist, dass viele gar nicht verstehen, was das eigentlich ist, dieses Ehegattensplitting, und warum das wichtig ist, warum das fair ist und warum es das einzig faire ist, das so zu haben. Ehegattensplitting sorgt dafür, dass Familien gleichgestellt werden, egal in welchen Rollenkonstellationen die Verdiener sind. Also ob einer von beiden sehr viel verdient und der andere zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, das wird gleichgestellt, wie wenn beide zum Beispiel Teilzeit arbeiten würden und das gleich an Einkommen bekämen. Die einzig gerechte Art und Weise, wie man Familien gleichstellen kann. Übrigens auch vom Verfassungsgericht so bestätigt. Ja, es gibt ein älteres Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was auch genau sagt, ja, das ist genau so und das muss auch genau so sein für Fairness. Das ist natürlich nichts, was wirklich Linke wollen. Die wollen ja überhaupt gar nicht, dass es die klassische Familie in dieser Form noch gibt. Ja, das empfinden die ja als geradezu revolutionäre Zellen, ja, dass es Familien noch geben könnte, bei denen die Eltern allen erstes noch ihre Kinder erziehen. Das heißt also, die wollen überhaupt gar nicht, dass verschiedene Familien- und Rollenkonstellationen gleichgestellt werden. Das ist ihnen ein Dorn im Auge. Und deshalb wollen sie das tatsächlich auch abschaffen. Das heißt also, sie wollen dafür sorgen, dass jeder einzeln veranlagt wird und wenn der eine viel verdient und der andere wenig, dann wird der eine so versteuert, als wäre das eine super reiche Familie. Selbst dann, wenn er eben den ganzen Rest, nämlich beispielsweise seine Frau und Kinder, mitversorgen muss. Das heißt also, es ist letztlich ein Frontalangriff auf das traditionelle Familienmodell, was hier gerade propagiert wird. Das muss einem bewusst sein und das ist auch Absicht natürlich. Also es ist zum einen der schöne Effekt, dass man natürlich eine gigantische Steuererhöhung auf diese Art und Weise durchsetzen kann. Zum anderen ist es aber natürlich auch so, dass jetzt die aus linker Sicht schlimme Familie endlich geschädigt werden kann. Ja, so dass dann gar keiner mehr Lust hat, tatsächlich irgendwie so eine traditionelle Familie überhaupt aufrechtzuerhalten und zu betreiben. Wie erzählt man jetzt eigentlich, dass das für die Leute gut ist? Also wenn man den Leuten einfach nur sagt, wisst ihr was, wir mögen euch alle nicht und wir wollen euch ein bisschen Geld abknüpfen und seht mal zu, dass ihr aufhört mit eurer komischen Familie. Das könnte ich mir vorstellen, dass dann der ein oder andere aufwachen würde und vielleicht nicht mehr SPD wählt. Aber natürlich erzählt man was anderes. Man erzählt ja jetzt die Geschichte, ja, das ist ja gut für die ganze Gemeinschaft, weil ja jetzt die Frauen ins Berufsleben strömen. Die müssen ja dann nicht mehr zu Hause sitzen, ja, wo sie tatsächlich von dem Steuervorteil mit profitieren können, wird immer als Steuervorteil dargestellt, ja, sondern sie dürfen ja dann ins Arbeitsleben gehen. Dass sie ins Arbeitsleben gehen müssen, dass es gar nicht anders geht und dass das natürlich nicht zusätzlich zu dem ist, was der andere, der Hauptverdiener macht, sondern dass der dann einfach sagen würde, streng ich mich denn hier weiter an, wenn ich hier sowieso so einen irrsinnigen Steuersatz bezahle, dann gehe ich natürlich runter. Das wird einfach ausgeblendet. Das heißt also, man nimmt den Leuten etwas weg, sagt, das sei aber gut für die Familie und es sei auch noch gut für die Gesellschaft, ne? Und danach muss dann ganz einfach jeder arbeiten. Was auch noch passiert ist, dass Kinder bekommen danach einfach so teuer ist, dass eben keiner mehr Kinder kriegt. Ist doch klar, man kann es einfach durchrechnen. Und weil, wenn keiner mehr zu Hause bleiben kann, ihre Kinder, da weiß ich, wie früh im Alter in irgendeine Krippe oder sowas abgeben müssen oder irgendeine andere staatliche Erziehungseinrichtung wie in der DDR, dann hat natürlich keiner Lust mehr darauf, so etwas tatsächlich zu machen. Dann gibt es eben auch keine Kinder mehr. Das aber ist etwas, was sich erst als negative Auswirkung in der Zukunft zeigt, nicht in der Gegenwart. Wen trifft das eigentlich, wenn wir von solchen Ideen sprechen? Also welche Art von Einkommen trifft das? Nun, das trifft vernünftige, mittelhohe Einkommen. Das sind die, die davon stark betroffen sind. Das sind nämlich diejenigen Familien, bei denen das Einkommen innerhalb des Progressionsbereichs, des Steuertarifs liegt. Wenn Sie ein ganz niedriges Einkommen haben oder ein ganz hohes, dann bringt das wenig oder weniger Unterschied als für diejenigen, die gerade das mittlere Einkommen haben. Das heißt also, es ist wirklich so, als würde die SPD einfach ihre üblichen Stammwähler wirklich hassen und als wollten sie ihnen absichtlich in den Hintern treten. Ja, sagen, ja genau, ihr, unsere Stammwähler der SPD, euch nehmen wir jetzt mal so richtig das Geld ab. Natürlich so verklausuliert, dass sie das vielleicht nicht gleich merken. Aber ich hoffe, dass sie durch so etwas wie ein Video wie dieses hier einfach aufwachen und einfach verstehen, wen es wirklich trifft. Ja, wenn sie sowieso superreich sind, ist dieser Unterschied nicht mehr besonders groß. Immer dann, wenn sie in der Nähe vom mittleren Einkommen sind, dann macht es unglaublich viel aus. Ja, das ist erstmal das, was man verstehen muss. Man muss weiterhin verstehen, dass als sozusagen kleinen Nebeneffekt im Augenblick Minijobs abgeschafft werden sollen. Das heißt, oder stark eingeschränkt werden, muss man eigentlich sagen. Ja, das ist so im Augenblick bei den ganzen Plänen, die da sind, fliegt das immer so unterm Radar mit, aber das ist natürlich eine wichtige Größe. Ja, das ist eine wichtige Größe, wenn jemand einfach unbürokratisch schnell ein bisschen was dazu verdienen will, und zwar auf eine legale Weise, also nicht diese sogenannte Schwarzarbeit, ja, sondern auf eine legale Weise, der wird auch nochmal richtig in den Hintern getreten und wird gesagt, nee, das gibt's auch nicht mehr. Ja, da musst du dann auch richtig viel von deinem Zeug abgeben, was du da nochmal verdienst, weiß ich, dadurch, dass man in die Eisdiele geht und irgendwie ein paar Stunden am Tag Eis verkauft oder irgend sowas. Ja, also das ist das, was gleichzeitig noch mitsegelt, so im Hintergrund, ja, und wovon in der Öffentlichkeit sowieso schon gar keiner mehr richtig spricht. Ich möchte mal zu einem anderen Punkt kommen. Das ist nicht das Einzige mit diesem Ehegattensplitting. Die SPD hat ja noch andere Sachen in ihrem Gruselkabinett mit dabei. Zum Beispiel haben sie im Gruselkabinett mit dabei, dass sie sagen, der Spitzensteuersatz soll steigen. Das ist sowieso mein Lieblingsthema von der SPD. Denn man kann immer das Label draufsetzen, das trifft ja nur die Reichen. Die, die den Spitzensteuersatz zahlen, das sind ja immer nur die Reichen. Was nicht dazu gesagt wird, ist, dass wenn sie, ich glaube, es sind 50% mehr als das Medianeinkommen haben. Legen Sie mich nie darauf fest, ja, aber so die Größenordnung. Also Medianeinkommen ist das mittlere Einkommen. Ja. Das heißt, wenn Sie also etwas mehr bekommen als dieses mittlere Einkommen, landen Sie schon in diesem Spitzensteuersatz der Progression. Es gab Zeiten, wenn Sie da mal zurückrechnen, direkt nach dem Krieg, da war das sowas wie das 15-fache, was Sie verdienen mussten. Da müssen Sie richtige Superreicher sein, um in diesen Spitzensteuersatz reinzufallen. Ja. Das ist über die Jahrzehnte immer weniger geworden. Und jetzt liegen die beiden Sachen so nah beieinander, dass Sie, wenn Sie ein bisschen, also sozusagen normal verdienen und ein bisschen dazu bekommen, dann ist Ihr letzter Euro, den Sie bekommen, schon in sehr vielen Fällen genau in diesem Spitzensteuersatz drin, also diesem reichen Steuersatz. Aber die SPD schafft es immer wieder, es so darzustellen, als würde es nur die anderen Superreichen treffen. Ja, die meisten Leute verstehen gar nicht, was es mit diesem Grenzsteuersatz auf sich hat. Also Grenzsteuer ist immer die Versteuerung des letzten Euros. Ja, die verstehen das einfach nicht. Die gucken auf ihre Steuerabrechnung und sagen, ich zahle hier nur 25% Steuer, das ist ja gar nicht so viel. Und merken gar nicht, dass der letzte Euro schon mit mehr als 50% versteuert wird. Ja, das merken die überhaupt gar nicht, sodass also auf die Art und Weise sich eine Mehrarbeit immer kaum lohnt. Dann, wenn man versucht, mehr zu arbeiten, merkt man das natürlich. Ja. So, das bedeutet also, diese Story, es trifft nur die Reichen, ja, das ist eine, die sich immer sehr gut erzählen lässt, weil man eben gar nicht merkt, dass es nicht nur die wirklich Reichen trifft, sondern eigentlich die ganz normalen Leute. So, und jetzt wird gesagt, naja, und dann gibt es ja für die ganzen mittleren Einkommen gibt es ja eine Entlastung. Das ist ja die tolle Geschichte, die von der SPD erzählt wird, dass es heißt, ja in dem Progressionsbereich unten drunter, da gibt es ja dann eine Entlastung. Homöopathisch übrigens. Also für die gigantische Erhöhung, die sie im oberen Bereich haben, ist in dem mittleren Bereich viel zu wenig Entlastung da, damit sich das überhaupt jemals lohnen könnte oder sinnvoll sein könnte. Aber ich verrate Ihnen was anderes, was die eigentlich geheime Soße bei diesem ganzen Trick ist. Das ist die, dass Sie die Inflation natürlich mit einberechnen müssen. Also wenn Sie heute eine kleine Entlastung dadurch kriegen, wenn Sie die heute kriegen und ein paar Jahre warten, wird allein durch die Inflation Ihr Einkommen nominal so viel gestiegen sein, dass Sie bereits in dem höheren Bereich landen. Das heißt also, dadurch, dass dieser Spitzensteuersatz angehoben wird, kassiert man im Laufe der nächsten Jahre von den Leuten immer mehr, und zwar so, dass man ihnen jetzt verkaufen kann, das sei eine Verringerung der Steuerlast. Ja, total faszinierend. Und wenn Sie sich irgendwelche peinlichen linken Propagandablogger angucken, beispielsweise, dann werden Sie feststellen, dass die auch sagen, ja, es gibt ja Entlastung für 95% aller Steuerzahler. Das ist doch eine Entlastung, das ist doch keine Erhöhung. Nein, Pustekuchen. Das ist einfach ein Trick, mit dem Sie Status quo heute den Leuten sagen können, guck mal, du kriegst jetzt ein bisschen mehr und ihnen dann in den nächsten 10 Jahren entsprechend mehr abzockt. Übrigens möchte ich mal noch was anderes sagen. Wir haben ja häufiger die Idee gehabt, dass es irgendwelche aufkommensneutralen Steuern geben muss. Ja, also dass an der einen Stelle was erhöht wird und an der anderen Stelle wird dann gesenkt, sodass man im Durchschnitt gleich viel zahlt. erinnern sich noch, dass diese CO2-Steuer aufkommensneutral sein sollte? Ja, die aufkommensneutrale CO2-Steuer ist ökonomisch vollkommen sinnvoll. Das ist etwas, was ich selber sogar befürworten würde. Nur das passiert ja nicht. Erinnern Sie sich noch, dass Ihnen Geld zurückgezahlt werden sollte, dadurch, dass die CO2-Steuer eingeführt wurde? Wie viel ist denn tatsächlich zurückgezahlt worden? Nichts ist zurückgezahlt worden, sondern das ist einfach zusätzlich dazugekommen, was bei den ganzen anderen Sachen war. Da wurde am Anfang noch pro forma gesagt, ja, das können wir gerade jetzt nicht, müssen wir ein bisschen später machen, Sondersituation und sowas. Jetzt spricht ja kein Mensch mehr drüber, jetzt ist es einfach zu einer Zusatzsteuer geworden. Erinnern Sie sich noch an die Grundsteuerreform? Wo gesagt wurde, die ist aufkommensneutral, wir müssen das jetzt fairer gestalten, aber wir machen das jetzt fairer und danach zahlen wir aber im Durchschnitt zahlen alle gleich viel. Kennen Sie irgendwen, der weniger bezahlt? Fragen Sie mal in Ihrem Bekanntenkreis rum, wie viel tatsächlich weniger bezahlen. Es dürfte sehr, sehr selten sein, dass jemand auf irgendwen stoßen, der weniger bezahlt. Sie werden aber sehr leicht auf welche stoßen, die das Dreifache bezahlen von vorher. Ganz leicht werden Sie in Ihrem Bekanntenkreis da irgendwen finden. Bei bestimmten negativen Konstellationen oder ungünstigen Konstellationen kann das passieren. So viel zum Thema aufkommensneutral. So viel zum Thema irgendwas zurückgeben. Sie können sicher sein, wenn der Spitzensteuersatz angehoben wird, dann trifft Sie das innerhalb kürzester Zeit auch. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann machen Sie mal einen kleinen Test. Es gibt nämlich Leon Bergmann, der hat ein sehr interessantes Tool im Internet geschrieben. Ich verlinke Ihnen das unten in der Videobeschreibung. Gehen Sie einfach mal da drauf. Das ist ein Steuersimulationstool. Ja, da können Sie einfach eingeben, bei bestimmten Konstellationen, also weiß ich, verheiratet mit und ohne Ehegattensplitting und verschiedene Reformvorschläge und weiß ich, was es nicht alles gibt, können Sie einfach mal eingeben und können mal sehen, was passiert, wie sich das auf Ihr Einkommen auswirken würde. Und wenn Sie das machen, passen Sie auf, dass Sie nicht auf den Haupttrick reinfallen, den Herr Klingbeil Ihnen im Augenblick unterschummeln möchte. Es wird nämlich viele geben, die so bei eher unterem Einkommen sind, also in der Nähe des Medianeinkommens, die bei dem Klingbeil-Plan Stand heute tatsächlich sehen, also minimal zahlen sie dann weniger Steuern. Also es macht praktisch nie wirklich viel aus, ja, aber minimal weniger zahlen sie dann tatsächlich. Und dann berechnen Sie bitte wirklich mal die Inflation ein. Bedenken Sie, dass bei der jetzigen Inflation Sie in 10 Jahren nominal 50% mehr haben werden an Gehalt, aber ohne, dass Sie sich dafür mehr kaufen können. Nur nominal mehr. Ja? Und bedenken Sie weiterhin, dass die Inflation wahrscheinlich in den nächsten Jahren drastisch ansteigen wird. Das ist nämlich auch eine Folge dieser irrsinnigen Staatsverschuldung, die wir haben. Aber Klammer zu, so dass es also auch schnell doppelt so viel sein können. Und dann machen Sie mal folgendes kleines Spielchen. Da geben Sie diesen Steuerrechner, den Steuersimulator, einfach mal das doppelte Einkommen von dem ein, was Sie jetzt haben. Nicht, weil Sie reicher sind, sondern weil durch die Inflation das mehr geworden ist. Und dann werden Sie sehen, wie viel mehr Sie bezahlen. Und dann gucken Sie einfach mal nach, wie viele Jahre Sie brauchen, um in einen Bereich reinzukommen, in dem Sie mehr bezahlen werden. Und Sie werden sich wundern. Sie werden sehen, dass diese ganze Steuerreformgeschichte da in Wahrheit eine gigantische Steuererhöhung ist, die einfach nur so getarnt ist, dass man das Ganze nicht gleich merkt. Ja, aber durch sowas merken Sie es natürlich, aber es sind ja viel zu wenig. Ja? Also wenn Sie das jetzt ausprobieren, werden Sie sich wahrscheinlich danach die Augen reiben und werden sagen, oh, so ist das. Ja, genau so ist das. Viel schlimmer, als Sie denken, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ja? Aber die meisten merken das natürlich überhaupt gar nicht und fallen stattdessen auf diese Klingbeil-Propaganda rein, dass es ja jetzt eine Steuersenkung sei. Ja? Na gut, so, also. Schon interessant, ja, eine Steuererhöhung, es war eine gigantische Steuererhöhung, die wahrscheinlich stärkste Steuererhöhung seit dem Krieg, ja, die als Senkung darzustellen, ja, da gehört schon einiges mit dazu, dass man sowas, also dass man überhaupt die Frechheit besitzt, so etwas zu machen. Aber gut. Es gehören ja noch ein paar andere Sachen dazu. Was ja auch noch im Gespräch ist im Augenblick, ist, dass die Krankenversicherung, also die kostenlose Mitversicherung von anderen Familienangehörigen, dass die auch wegfallen soll. Natürlich nur für Leute, die arbeiten, ist ja klar. Ja, das heißt also, für Leute, die nicht arbeiten, fällt das natürlich nicht weg. Ja, so. Das bedeutet also, was Sie hier haben, ist auch hier, dass ein Angriff gestartet wird auf diejenigen, die eine Familie sind. Das muss man einfach mal so sehen. Ja, also die SPD hasst offenbar ihre ursprünglichen Stammwähler, also diejenigen, die mit einem mittleren bis niedrigen Einkommen eine Familie gegründet haben, die hasst die SPD so ganz richtig und sie will sie so richtig aussaugen. So, und da wird jetzt dann eben einfach nochmal gesagt, ja, diese Krankenversicherung, ja, die muss dann auch nochmal extra bezahlt werden. Und rechnen Sie es durch. Rechnen Sie es einfach durch, was es für Sie bedeutet. Das bedeutet für eine normale Familie ganz schnell, dass ein Monatsgehalt, ein Netto-Monatsgehalt, einfach nur dafür jetzt nochmal komplett mit drauf geht. Aber wie gesagt, nur damit Sie arbeiten. Ja? Damit Sie nicht arbeiten, dann ist das nicht weiter schlimm. Und übrigens, was schreiben dann jetzt diese ganzen Journalisten, deren Aufgabe es ja eigentlich ist, auf solche Sachen zu achten? Die sagen, ja, klarer Fall, das ist so eine gute Geschichte. Ja. SPD-Chef ja, will dafür sorgen, dass insgesamt mehr in der Gesellschaft gearbeitet wird. Also es ist haarsträubend. Ja. Was für eine dumme Idee, ja, dass auf diese Art und Weise jetzt auf einmal mehr gearbeitet würde, wenn es sich weniger lohnt, wenn man den Leuten was wegnimmt. Aber ja, klar, da gibt es also jede Menge Leute, die sie für Journalisten halten und so einen Quatsch schreiben. Ich möchte dann mal auf eine andere Sache kurz zu sprechen kommen, nämlich auf die Erbschaftssteuer. Das ist ja auch noch sowas, was irgendwie so rumwabert und wo auch immer dieses typische Klingbeil-SPD-Argument ist, ja, das ist ja unfair, dass der eine mehr hat als der andere. Dass einer sein Leben lang gearbeitet hat wie ein Blöder, dafür, dass seine Familie vielleicht es danach auch mal besser hat und er nicht alles verkonsumiert hat, sondern die das Geld auch tatsächlich vernünftig angelegt haben und solche Sachen, davon ist überhaupt nicht mehr die Rede. Es ist überhaupt nicht die Rede davon, dass sich irgendwer den Hintern aufgerissen hat, um an dieses Geld ranzukommen, sondern es ist nur noch die Rede davon, dass gesagt wird, jetzt hat der eine mehr als der andere, da müssen wir es dem hier wohl entsprechend einfach mal wegnehmen. Das ist aber gar nicht der Grund, weshalb ich hier davon spreche. Sondern interessant finde ich, dass ich mal an einer anderen Stelle ein Video über die Erbschaftssteuer gemacht habe und ich haufenweise Zuschriften bekommen habe von irgendwelchen Leuten, die sich darüber aufgeregt haben, dass ich es als reine Neidsteuer bezeichnet habe. Was kommt dann anschließend an Argument? Es kommt ein Neidargument nach dem anderen. Also ich kriege eine lange Zuschrift, wo jemand sagt, nein, das ist gar keine Neidsteuer, und dann bringt er ein einziges Neidargument und ein zweites Neidargument und ein drittes Neidargument. Es ist immer das Gleiche, der eine hat mehr als der andere. Darauf läuft das ja am Ende immer hinaus. Und merkt nicht, dass genau das eben die Neidargumente sind. Die sind von Neid zerfressen. Und es gibt tatsächlich einfach auch Fälle, wo dann bei solchen Situationen die Leute auf meinen Kanal kommen und sagen, das ist ja unerhört. Da sagt einer, dass es keine Erbschaftssteuer geben soll. Und das ist ja so schlimm. Ja, und wieso will er das? Ja, er will natürlich gerne, dass irgendwer anders, in dessen Familie die Eltern was gemacht haben, dass es nicht weitergegeben werden kann, sondern dass es irgendein komischer, nichtsnutziger Politiker abgreifen kann, um davon irgendwelche Wahlgeschenke machen zu können. Ja, das ist nämlich genau die Wahrheit, die letztlich dahinter steht. Und also Erbschaftssteuer ist nochmal eine lange Geschichte, über die man einzeln nochmal sprechen sollte und was ich wahrscheinlich auch nochmal tun werde. Bleiben wir mal gerade bei dieser Sache. Die Mehrwertsteuer ist ja gerade auch noch mit drauf. Also es ist nicht nur, dass den Leuten gesagt wird, also ihr müsst für eure sogenannte Krankenversicherung, ein völlig marktwirtschaftsfreies System übrigens, also ihr müsst für diese sogenannte Versicherung mehr bezahlen, ihr müsst exorbitant mehr Steuern zahlen. Das reicht ja noch nicht. Sondern obendrauf kommt ja noch, dass den Leuten gesagt wird, und dann, wenn ihr was einkauft, müsst ihr jetzt auch mehr bezahlen. Und zwar 15% wird die Steuer erhöht. Und wenn sie jetzt sagen, das habe ich ja noch nie gehört, dass dem 15% erhöht werden sollen, dann sind sie auf einen Trick reingefallen. Weil nämlich auch hier der Klingbeil-Vorschlag im Augenblick ist, natürlich mit Rückenwind der CDU, ist ja klar, die wollen das Geld natürlich auch gerne mit abzocken. Ja? Ist ja nicht so, als wären die nicht mit im Boot. So, also, die sagen im Augenblick, ja, wir erhöhen das auf 22%, diese Mehrwertsteuer, und das sind ja dann nur 3%. Nein, das sind nicht 3%. Von 19 auf 22%, das sind 3%-Punkte. Aber 3%-Punkte von 19%, von dem Ausgangswert, das liegt eher in der Größenordnung von 15% Erhöhung. Das muss man verstehen. Und das sind einfach Zahlentricks, die angewandt werden. Und weil die Leute halbherzig zuhören, sich nicht klar machen, was das wirklich bedeutet, sitzen die da und sagen, ach, 3%, das klingt ja nicht so viel eigentlich, 3% Erhöhung, das wird schon klar geben. Nein, es sind keine 3%, es sind 15%. Und übrigens nur für den Fall, dass sie sich für solche Sachen interessieren, wie man auch solche Dinge beispielsweise in Verhandlungen einsetzt, das passiert relativ oft, ja, dass solche Zahlenspielereien in Verhandlungen eingesetzt werden, dann empfehle ich Ihnen mein Webinar zu diesem Thema, also ich mache ein Webinar zu spieltheoretischem Verhandeln. Wenn sich das interessiert, tragen Sie einfach unten ein. In der Videobeschreibung ist ein entsprechender Link mit drin, wo Sie sich eintragen können. Das ist so eine Vormerkerliste. Und dann, wenn irgendwelche Plätze frei sind in dem Webinar, dann kriegen Sie eine Einladung, ja, dass Sie dann entsprechend damit hingehen können zu diesem Webinar über spieltheoretisches Verhandeln. Ja. Ja, wie gesagt, da gehe ich unter anderem auch solche Tricks ein, wie solche Zahlenspielereien, was wir hier haben. Aber da gibt's haufenweise andere Dinge. Ja. Also das ist hier jetzt eher eine psychologische Nummer eigentlich. Ja. Aber gut, also wenn Sie sich für sowas interessieren, einfach unten eintragen. Ja. Und wundern Sie sich nicht, wenn es ein bisschen dauert, bis Sie dann tatsächlich eine konkrete Einladung für ein Webinar kriegen. Ja. Ich arbeite dann irgendwann diese Vormerkerliste ab, weil natürlich ein Webinar selber immer von der Größe her begrenzt sein muss. Ja. Sonst kann ich hier genauso gut ein YouTube-Video hochladen. So, okay, ich möchte jetzt nochmal zu was anderem kommen. Nämlich diese ganzen Steuererhöhungen, von denen wir jetzt gesprochen haben, was sind eigentlich die Folgen davon? Also muss man sich mal überlegen, was passiert eigentlich. Und ich kann Ihnen eines sagen, Menschen reagieren auf Anreize. Das heißt, wenn Sie sagen, Armut subventionieren wir und Arbeitseinsatz bestrafen wir, dann sagen die Leute, naja, dann machen wir eben das weniger, was bestraft wird und das mehr, was subventioniert wird. Ganz einfach. Und genau das wird passieren. Die meisten stellen sich das falsch vor. Also was die erste Fehlvorstellung ist, dass diese gigantischen Steuererhöhungen, die wir im Augenblick sehen, am Ende tatsächlich auch dazu führen werden, dass beim Staat mehr ankommt. Das wird nicht der Fall sein. Also auf kurze Sicht natürlich schon, weil sie nicht sofort ausweichen können. Aber schon auf mittlere Sicht kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, was passiert. Die Leute sagen, dann machen wir eben was anderes. Ja, wir haben keine Lust, dass uns so viel abgeknöpft wird. Dann haben wir lieber Freizeit oder weiß ich was. Und das ist so eine Ausweichbewegung. Viele stellen sich immer vor, ja, die Leute müssten ja dann auswandern und das tun sie ja nicht und weiß ich was nicht alles. Ja, es gibt natürlich schon eine ganze Reihe Leute, die auswandern. Und die Reichsten und diejenigen, die das höchste Einkommen haben, sind natürlich die Ersten, die auswandern. Also das ist klar, das gibt's schon. Aber das sind zahlenmäßig relativ wenig. Der wesentliche Effekt, also relativ wenig heißt nicht wenig, ja, nicht, dass Sie das falsch verstehen, das sind also erschreckend, wie viele auswandern, aber sind eben relativ wenig. Der Haupteffekt ist aber der, dass die Leute einfach schlichtweg ihre Arbeitsleistung verweigern, weil sie sagen, ich kriege ja nichts dafür. Ja, das heißt also, was passiert ist, dass immer mehr Leute sagen, und dann gehe ich halt ganz einfach entsprechend ins Bürgergeld beispielsweise. Und auch da gibt es natürlich immer dieses typische peinliche linken Argument, was ankommt und sagt, ja, das machen die alle nicht. Naja, die sozusagen Normalos können das deshalb nicht machen, weil die halt ein bisschen Ersparnis haben und das denen ja zuerst abgeknöpft wird. Das heißt, wenn sie mal so dumm waren, eine Immobilie zu kaufen, dann heißt es ja, sie müssen erst sozusagen ihre ganze Immobilie hergeben, bevor sie dann tatsächlich jemals Bürgergeld kriegen können. Das heißt also, dann, wenn sie sozusagen am unteren Rand sind und überhaupt nichts angehäuft haben, dann haben sie einen extrem starken Anreiz, als Erste beispielsweise in irgendeiner Form in Grundsicherung reinzugehen. Ja, das muss man sich bewusst machen, dass das so ist. Aber das ist ja nur ein Teileffekt. Die Leute, die jetzt sagen, die sind beispielsweise im mittleren Einkommensbereich und haben eine Immobilie und haben auch ein bisschen was gespart, für die ist überhaupt nicht die Frage, ob sie ins Bürgergeld gehen, sondern für die ist die Frage, nehmen sie mehr Verantwortung auf sich? Bringen sie ihre Kreativität in die Richtung, dass am Ende die Wirtschaft vorangebracht wird? Sind die fleißig? Und lauter solche Dinge. Das sind die Fragen, die man dann stellen muss. Und die Antwort lautet immer gleich. Die sagen, nee, lohnt sich ja nicht, das mache ich dann nicht. Dann arbeiten die eben nicht 5 Tage, sondern sagen, dann gehe ich mal runter auf 4 Tage in der Woche, ja, habe ich ein verlängertes Wochenende und so weiter und so weiter. Und daher kommen dann die Sprüche von den Politikern, die wir in letzter Zeit ja auch gehört haben, die Leute arbeiten zu wenig. Ja, klar, die reagieren auf Anreize. Ja, es stimmt. Es wird im Augenblick tatsächlich von vielen weniger gearbeitet. Und zwar deshalb, weil es eine völlig rationale Reaktion auf das ist, was der Staat uns gerade aufbürdet. Und nochmal, was passiert? Es passiert natürlich am Ende, dass das Steueraufkommen für den Staat wahrscheinlich eher niedriger wird, weil die Wirtschaft viel schlechter läuft, weil sich keiner mehr anstrengt, weil jeder in die interne oder innere Resignation geht, praktisch virtuell kündigt oder teilkündigt, also einfach seine Arbeitsleistung verweigert und auf die Art und Weise eben das gesamte Gefüge am Ende weniger hat als vorher. Das ist das, was passieren wird. Und es wird noch was anderes passieren. Es wird nämlich passieren, dass noch weniger Kinder geboren werden als jetzt. Und das Perverse bei der ganzen Geschichte ist, dass es für die jetzigen Politiker gut ist. Denn wenn man weniger Kinder hat, macht das natürlich die Gesellschaft in einem Zeitraum von 20 Jahren ärmer. Ja, vollkommen klar, dass das so sein wird. Aber für die jetzigen Politiker müssen die dann am Ende weniger für Bildung ausgeben beispielsweise. Diese ganzen Kleinigkeiten müssen die ja dann überhaupt gar nicht machen. Das heißt also, für die jetzigen Politiker, die durch solche eklatanten Steuererhöhungen die Situation verschlechtern für die Zukunft, die profitieren sogar selber im Kurzen noch davon. Das wissen die natürlich auch, ja. Also gibt es sogar einen Namen für, ja. Demografische Rente heißt sowas, ja. Das, ja, kennt man, kennen die natürlich auch. Und das nehmen die einfach in Kauf, erzählen ihnen aber natürlich immer was anderes. Also es ist wirklich eine absolute Katastrophe, was da gerade abläuft. Und natürlich könnte man einfach mal die Frage stellen, was wäre denn die Alternative zu solchen Steuererhöhungen? Gibt es hier vielleicht noch andere Wege? Und der ganz klare Weg, den auch jeder für sich selber normalerweise entscheiden würde, das ist der, dass man sagt, naja, wenn kein Geld mehr da ist, muss man halt weniger ausgeben. Es gibt eine Institution bei uns, nämlich den Bundesrechnungshof, der dafür zuständig ist, das auch zu kontrollieren. Und der hat in der letzten Zeit gelegentlich mal gesagt, Leute, das mit eurem Geld ausgeben, das ist nicht so dolle. Ja? Das heißt, er hat eher kritische Berichte geschrieben. Was ist eigentlich die Konsequenz davon? Ist die Konsequenz, dass die Regierung sagt, naja, da ist schon ein Punkt bei denen, da müssen wir jetzt vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einsparen? Nein, natürlich nicht. Sondern während für alle möglichen angeblichen nicht, also NGOs, Regierungsorganisationen, das Geld erhöht wurde, wurde es für den Rechnungshof verringert. Also dessen Budget wurde eingeschränkt. Ja, klar, weil das ja die Einrichtung ist, die Regierung kritisiert und nicht wie diejenigen, die sie als Nichtregierungsorganisationen bezeichnen, die in Wahrheit Vorfeldorganisationen der Regierung sind, ja, die dann auf die Art und Weise finanziert werden, damit sie noch ein bisschen klatschen können zu solchen Plänen der Regierung. Ja. Das heißt also, der Rechnungshof ist derjenige, dessen Budget schon mal zusammengestrichen wurde. Beim Rechnungshof wird auch turnusmäßig immer nach einiger Zeit wird die Präsidentschaft ausgetauscht. Ja, das ist so, gibt es eine bestimmte Zeit und dann kommt immer der nächste dran. Das ist jetzt gerade passiert mit dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin und wird in Kürze passieren mit dem Präsidenten selber. Und wer kommt da rein? Brave Parteisoldaten von SPD und CDU. Das heißt also, die Regierung sorgt schon dafür, dass diese Einrichtung, die sie kontrollieren soll, wieder mit eigenen Leuten besetzt wird, so dass da möglichst wenig kritische Stimmen auch noch von der Seite kommen. Die Regierung will einfach nicht irgendwelches Geld einsparen. Warum soll sie auch? Denn wenn man auf die Art und Weise die Bürger so hinters Licht führen kann, wie das im Augenblick passiert, ja, dann ist man natürlich dabei. Ja, ist doch klar, wenn man denen die ganze Zeit solche Sachen erzählen kann, dass es eine, also dass eine Steuererhöhung, zwar eine gigantische Steuererhöhung, in Wahrheit eine Steuersenkung sei, wenn man das erzählen kann, die Leute noch drauf reinfallen, na klar, dann macht man natürlich einfach solche Sachen. Ja, und da sehen wir eben auch, dass es in, auch in der Ebene ist, dass es einfach völlig ungeniert jetzt einfach solche, auch noch solche Personalien dort ausgetauscht werden, so dass eben am Ende alles gut zusammenpasst. Ja. Übrigens, in der Vergangenheit waren es natürlich auch in der, im Wesentlichen Parteimitglieder, ja. Also manchmal ist ja bei solchen Organisationen so, dass dann kaum ist derjenige drin in der Organisation, er tatsächlich versucht, Neutralität zu entwickeln. Aber ich fürchte, dass sie da schon von der Personalauswahl her so drauf sind, dass sie das diesmal verhindern. Okay, gut, wie auch immer. Das, was ich in dieser Woche erzählt habe, war vielleicht nicht so sehr erfreulich, aber das liegt daran, dass einfach die Situation nicht so sehr erfreulich ist, dass dieser Sachverhalt einer ist, der nicht erfreulich ist. Und es ist mir einfach wichtig, dass Sie verstehen, dass im Augenblick exorbitante Steuererhöhungen geplant sind. Und wenn sie auch nur einigermaßen gut verdienen, wird es sie treffen und es wird sie massiv treffen. Das ist das, was ich gerne möchte, dass sie das verstehen. Und sie müssen darauf auch in irgendeiner Form reagieren. Und auch das ist etwas, was ich für wichtig halte, dass sie wirklich an solchen Stellen sich überlegen, was sind denn jetzt eigentlich die Verhaltensweisen, die hier angesagt sind. Übrigens, was ich nicht verstehe, ist die Verhaltensweise der SPD-Wähler, die ja wirklich von ihrer eigenen Partei also wirklich massiv in den Hintern getreten werden. Das kann man wirklich gar nicht anders sagen. Und dass die immer noch teilweise die SPD wählen, das ist mir ein völliges Rätsel, was da passiert ist. Aber okay, ich mache hier keine Parteiwerbung, ja, oder Partei-Anti-Werbung eigentlich. Das ist aber ein Punkt, das geht ja unglaublich stark jetzt tatsächlich auch von einer Person, nämlich Klingbeil, aus. Ja, also, dass der durchkommt mit solchen Erzählungen, das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Aber okay, gut, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also, es war nicht so erfreulich, worüber ich heute gesprochen habe. Normalerweise ist bei mir ein bisschen erfreulicher, manchmal. In dem Webinar, was ich sage, also können Sie ja, wie gesagt, unten auf die Warteliste draufsetzen, ja, da gehe ich sowieso gar nicht auf solche Themen ein, ja, sondern das ist eher was Neutrales sozusagen, also da brauchen Sie sich nicht besonders zu ärgern, ja, wenn Sie sich da eintragen wollen. Ansonsten wollen Sie vielleicht auch für meinen Kanal eintragen, nämlich in der Weise, dass Sie einfach den Kanal abonnieren, wenn Sie es nicht schon getan haben, denn auf die Art und Weise haben wir eine echte Chance, dass wir uns hier in der nächsten Woche wiedersehen. Darauf freue ich mich und bis dahin.